Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjörnen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das Vorhaben, nicht registrierte Grundstücke zu verstaatlichen. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Kommissarischer Präsident nach Verschiebung von US-Zöllen gegen Mexiko und Kanada erleichtert. Kakao und OpenAI verkünden Partnerschaft. KI-Chatbot DeepSeek hat in Südkorea wöchentlich 1,2 Millionen Nutzer. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat die Nachricht über die Verschiebung der angedrohten US-Zölle gegen Mexiko und Kanada mit Erleichterung aufgenommen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat am Montag entschieden, die Zölle gegen Mexiko und Kanada für einen Monat auszusetzen. Er sei darüber sehr erfreut, sagte Choi am Dienstag bei einem Regierungstreffen zur Außenwirtschaft. Jedoch äußerte er auch die Sorge, dass Zollentscheidungen der USA und Gegenreaktionen anderer Länder zu größerer Unsicherheit für Südkoreas Wirtschaft und Export führen könnten. Er warnt in diesem Zusammenhang vor möglichen Gegenzöllen der Europäischen Union. Südkoreas Regierung suche den aktiven Austausch mit Mitgliedern der Trump-Regierung. Die US-Regierung solle Südkoreas Position möglichst umfassend berücksichtigen, sagte er. Das südkoreanische Unternehmen Kakao und OpenAI haben eine Partnerschaft verkündet. Kakaos CEO Chongxin Ah und OpenAI CEO Sam Altman kündigten bei einem gemeinsamen Pressetermin am Dienstag in Seoul eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen an. Kakao wolle mit dem besten Partner zusammenarbeiten, um alle im KI-Zeitalter vorstellbaren Dienste verwirklichen zu können, indem es sich die beste KI-Technologie sichere. Für OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, ist Kakao das erste südkoreanische Unternehmen, mit dem es eine strategische Partnerschaft eingeht. Kakao plant zunächst API, Application Programming Interface, die neueste KI-Technologie von OpenAI, für seine wichtigsten Dienste zu nutzen. Der chinesische KI-Chatbot DeepSeek hat in Südkorea eine wöchentliche Nutzerzahl von über 1,2 Millionen erreicht. Laut den am Dienstag von Wise App Retail veröffentlichten Daten zu den von den Südkoreanern am meisten genutzten generativen KI-Apps landete ChatGPT in der 4. Januarwoche mit 4,93 Millionen Nutzern an der Spitze. Auf Platz 2 folgte DeepSeek mit 1,21 Millionen Nutzern. Die erst Ende Januar veröffentlichte App verzeichnete ein rapides Wachstum. Die Umfrage wurde auf der Grundlage einer Stichprobe bei südkoreanischen Nutzern von Android- und iOS-Smartphones durchgeführt. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS sind nordkoreanische Soldaten seit Mitte Januar nicht mehr an Kampfhandlungen in der russischen Region Kursk beteiligt. Mit der Mitteilung am Dienstag bestätigte die Behörde einen entsprechenden Bericht der New York Times vom 30. Januar. Die nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten seien seit etwa 2 Wochen nicht mehr an der Frontlinie zu sehen, hatte die Zeitung geschrieben. Südkoreas Geheimdienst sieht hohe Verluste bei den nordkoreanischen Truppen als wahrscheinlichen Grund für den Rückzug. Einzelheiten würden zurzeit ermittelt. Am 13. Januar hatte der Geheimdienst die Zahl der Gefallenen und Verwundeten unter den nordkoreanischen Truppen in Russland auf über 3.000 geschätzt. Die neue Trump-Regierung der USA hat die Auslandshilfe ausgesetzt. Daher wird befürchtet, dass auch Aktivitäten für die Menschenrechte in Nordkorea davon beeinträchtigt werden. Laut einem Bericht der New York Times am Montag hat das US-Außenministerium etwa 60 Auftragnehmer entlassen, die für sein Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit arbeiteten. Das Büro führt Aktivitäten zur Förderung der demokratischen Werte und der individuellen Freiheit in der Welt durch. Die Programme der Abteilung hätten sich oft auf den Aufbau der Zivilgesellschaft und demokratischer Praktiken in Ländern, mit denen die USA keine formellen diplomatischen Beziehungen unterhalten oder in denen eine autoritäre Regierung an der Macht sei, konzentriert. Dazu gehörten Russland, China, Iran, Nordkorea, Venezuela und Kuba, so die Zeitung. Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, ist auch in der Berufungsinstanz freigesprochen worden. Lee wurde wegen des Vorwurfs einer illegalen Fusion von zwei Firmen der Samsung-Gruppe zum Zwecke seiner Übernahme der Kontrolle über den Konzern angeklagt. Auch gab es den Vorwurf der Bilanzfälschung. Das Obergericht Seoul sprach ihr am Montag von allen Anklagepunkten frei. Auch die erste Instanz hatte bereits so entschieden. Die Fusion zwischen Samsung C&T und Chill Industries sei durch eine Koordinierung zwischen beiden Unternehmen und dem Büro für Zukunftsstrategie von Samsung beschlossen worden. Es könne kaum davon ausgegangen werden, dass der Zusammenschluss unabhängig von der Meinung beider Firmen beschlossen worden sei, erklärte das Richtergremium. Auch von den Vorwürfen einer falschen Offenlegung und des Bilanzbetrugs bei Samsung Biologics wurde Lee freigesprochen. Südkorea hat seit der Einführung des Asylsystems 1994 1544 Asylbewerbern den Flüchtlingsstatus zuerkannt. Eine entsprechende Flüchtlingsstatistik veröffentlichte das Justizministerium am Montag. In den letzten 31 Jahren bis 2024 seien 122.095 Asylanträge eingegangen. Die Anerkennungsquote liege bei 2,7%, hieß es. Das Ministerium wies darauf hin, dass in Südkorea Asylanträge oft von Menschen gestellt worden seien, die nicht aus den Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge stammen. Die Anerkennungsquote der Flüchtlinge werde von komplexen Faktoren, darunter geografische Erreichbarkeit sowie historische und kulturelle Ähnlichkeiten, beeinflusst. Daher sei ein einfacher Vergleich mit anderen Ländern wie europäischen Staaten kaum möglich, hieß es. Die Umsätze im Onlinehandel in Südkorea sind letztes Jahr auf einen neuen Rekordstand von über 240 Billionen Won gestiegen. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag wuchs das Transaktionsvolumen im Online-Shopping im vergangenen Jahr um 5,8% im Vorjahresvergleich auf 242,9 Billionen Won oder 166 Milliarden Dollar. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2001. Nach Warengruppen betrachtet stieg das Transaktionsvolumen bei Getränken und Lebensmitteln um 14,8%. In der Gastronomie wurde ein Zuwachs von 10,9% verzeichnet, bei Reise- und Verkehrsdienstleistungen von 9,3%. Die direkten Einkäufe in ausländischen Online-Shops legten um 19,1% auf 7,9 Billionen Won oder 5,4 Milliarden Dollar zu. Es wurde erstmals die Marke von 7 Billionen Won überschritten. Daran haben chinesische Online-Marktplätze mit einem Wachstum von 48% auf knapp 4,8 Billionen Won oder 3,3 Milliarden Dollar einen Anteil von 60% erreicht. Judoka Kim Jong-un hat seine erste Goldmedaille bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Beim Pariser Grand-Slam siegte der Südkoreaner am Sonntag im Finale der Klasse bis 90 Kilogramm der Männer mit einem Ippon in der Verlängerung. Sein Gegner war Luka Maisuradze aus Georgien, Weltmeister von 2023. Kim hatte bislang im Schatten der großen Stars gestanden. Weder bei Major-Turnieren wie Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften noch bei Grand-Slam-Turnieren hatte es auf das Podest geschafft. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Gestern war nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen der Tag des Frühlingsbeginns. Das Wetter war aber alles andere als frühlingshaft, denn das Land wurde von einer Kältewelle heimgesucht. Heute war es dann noch kälter. Für Seoul und den größten Teil des Landes galt heute eine Warnung vor einer Kältewelle. Heute Morgen lag die Temperatur in Seoul bei minus 11,4 Grad Celsius, die gefühlte Temperatur sogar bei minus 17 Grad Celsius. Laut dem Wetteramt soll es auch in den kommenden Tagen bitterkalt bleiben. Nun komme ich zu den Themen des Tages. Die Regierung plant, nicht registriertes Land, dessen Eigentümer unbekannt sind, zu verstaatlichen. Betroffen sind Grundstücke, deren Eigentümer und Grenzen bei der Landvermessung während der japanischen Besatzung im Jahr 1911 zwar erfasst wurden, die aber nicht mehr registriert sind, weil die Eigentümer verstorben oder nach Nordkorea geflohen sind. Näheres dazu im ersten Teil. Danach hören Sie in der Rubrik Asien kompakt Nachrichten aus Asien. Das Justizministerium gab gestern bekannt, dass die kumulierte Zahl der Asylanträge zum 31. Dezember 2024, 30 Jahre nach der Einführung des Asylverfahrens, 120.000 überschritten hat. 48% der Antragsteller kommen aus Russland, Kasachstan, China, Pakistan und Indien. Mit der Zahl der Asylanträge steigt auch die Zahl der damit verbundenen Gerichtsverfahren rapide an. Mehr dazu im dritten Teil. Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Eyes, Nose, Lips ausgesucht, gesungen von Taeyang.
No, yeah, no, no, no.
Die Regierung plant die Verstaatlichung von nicht registriertem Grundbesitz, dessen Eigentümer unbekannt sind. Die Antikorruptions- und Bürgerrechtskommission ACRC hat nach vierjähriger Untersuchung und politischer Vorarbeit einen Gesetzentwurf für ein Sondergesetz zur Verstaatlichung nicht registrierter Grundstücke ausgearbeitet und diesen dem Kabinett vorgelegt. Gleichzeitig wurden das Justizministerium sowie 6 weitere Ministerien und Behörden aufgefordert, gesetzliche Verbesserungen zu prüfen. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Bei den nicht registrierten Grundstücken handelt es um Flächen, deren Eigentümer und Grenzen bereits während der japanischen Besatzungszeit im Jahr 1911 erfasst wurden, die aber aufgrund von Todesfällen oder Flucht der Eigentümer nach Nordkorea in der Zeit des Koreakrieges nie registriert wurden. In der Vergangenheit war es möglich, Grundstücke ohne Registrierung vertraglich zu übertragen. Seit Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1960 besteht jedoch eine Registrierungspflicht. Die Gesamtfläche solcher Grundstücke beträgt 544 Quadratkilometer, was etwa dem 188-fachen der Fläche von Jeju-do und etwa 1,6% der Gesamtfläche des Landes entspricht. Ihr Gesamtwert beläuft sich nach offiziellen Bodenbewertungen auf rund 2,2 Billionen Won, umgerechnet etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Selbst in der teuersten Gegend Koreas, dem Stadtteil Myeongdong in Seoul, wurden 3 nicht registrierte Grundstücke mit einer Fläche von etwa 1041 Quadratmetern identifiziert. Diese Fläche wird derzeit von der Stadt Seoul als Straße genutzt, aber ein effizientes Landmanagement, wie zum Beispiel die Zusammenlegung von Grundstücken, ist aufgrund fehlender Eigentumsrechte nicht möglich. Die Regierung schätzt, dass sich die Entschädigung für das Grundstück in Myeongdong auf rund 40 Milliarden Won, etwa 27,3 Millionen Dollar, belaufen könnte. Das von der Antikorruptionsbehörde ACRC ausgearbeitete Sondergesetz sieht vor, dass die ursprünglichen Eigentümer oder deren Erben Vorrang bei der Registrierung der Grundstücke haben. Wird innerhalb einer bestimmten Frist kein Eigentümer ermittelt, geht das Land in Staatseigentum über und wird vom Staat verwaltet. Sollte sich später doch noch ein rechtmäßiger Eigentümer melden, wird das Eigentum entweder zurückgegeben oder eine Entschädigung gezahlt. Nach Inkrafttreten des Sondergesetzes werden die Grundstücke und Angaben dazu öffentlich gemacht. Personen, die Anspruch darauf erheben, können bei der zuständigen Gebietskörperschaft Unterlagen einreichen, mit denen sie ihre Besitzrechte nachweisen können. Die Entschädigung richtet sich nach dem Schätzwert zum Zeitpunkt der Eigentumsbestätigung. Nicht registrierte Grundstücke führen zu Verzögerungen oder sogar zum Ausfall von öffentlichen und privaten Bauvorhaben, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden können. Außerdem sinkt der Wert angrenzender Grundstücke und es entstehen Probleme wie illegale Mülldeponien. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörde sind seit 2012 rund 7000 Beschwerden im Zusammenhang mit nicht registrierten Grundstücken eingegangen. Der Vorsitzende von ACRC, Yu Chol-hwan, erklärte, dass die Flurbereinigung die Wohnumgebung verbessern und eine schnellere Umsetzung privater Bauprojekte ermöglichen werde. Er kündigte an, dass die Behörde mit den zuständigen Ministerien zusammenarbeiten werde, um das Gesetz bis Ende des Jahres vom Parlament verabschieden zu lassen. Chong Dong-yul, Leiter der Beschwerdeabteilung für Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Umwelt der ACRC, betonte, dass die Behörde den Entwurf des Sondergesetzes durch umfangreiche Untersuchungen und Forschungsaufträge vorbereitet habe. Das Justizministerium werde den Gesetzentwurf in enger Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien ins Parlament einbringen. Die Regierung erwartet, dass das neue Gesetz nicht nur zur Verbesserung der Wohnsituation beitragen wird. Auch Beschwerden ließen sich dadurch beseitigen und es könne zur reibungslosen Umsetzung von öffentlichen und privaten Entwicklungsprojekten beitragen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 82% der Japaner mit der aktuellen politischen Situation unzufrieden sind. Die Zeitung Yomiuri Shimbun hat diese Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Advanced Institute for Social Sciences der Waseda-Universität zwischen dem 25. November und dem 31. Dezember 2024 durchgeführt. Landesweit wurden 1958 gültige Antworten gesammelt. Nur 18% der Befragten gaben an, mit der Politik zufrieden zu sein.
Der hohe Prozentsatz an Unzufriedenheit ist laut der Yomiuri Shimbun unter anderem auf die anhaltend hohe Inflation und die Skandale rund um Parteifinanzen innerhalb der regierenden liberaldemokratischen Partei LDP zurückzuführen. Besonders ausgeprägt war die Unzufriedenheit in den Reihen der Oppositionsanhänger. 61% der Befragten gaben an, dass die derzeitige Regierungskoalition aus LDP und Kometo nicht an der Macht bleiben sollte. Darüber hinaus sprachen sich 68% für einen gelegentlichen Regierungswechsel aus.
Allerdings glauben 54% der Befragten nicht an einen baldigen Regierungswechsel, während 44% einen Regierungswechsel für möglich halten. Seit dem Wahlsieg der LDP im Jahr 2012 stellt die Partei zusammen mit der Kometo die Regierung, obwohl sie bei den Unterhauswahlen im Oktober letzten Jahres die absolute Mehrheit verfehlte.
Die Popularität der Regierung von Premierminister Shigeru Ishiba ist relativ stabil. Laut einer Umfrage der Nihon Keizai Shimbun in Zusammenarbeit mit TV Tokyo lag die Zustimmungsrate für das Kabinett im Januar bei 43%, ein Anstieg um 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Eine separate Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo ergab eine Zustimmungsrate von 35,7%, ein leichter Rückgang um 0,8 Prozentpunkte.
Das chinesische KI-Startup DeepSeek hat kürzlich die Technologiewelt mit der Entwicklung eines KI-Modells verblüfft, das trotz niedriger Chipleistung mit amerikanischen Modellen mithalten kann. Gleichzeitig behauptet Alibaba, dass sein eigenes Modell Qwen 2.5 Max die amerikanischen Modelle übertrifft. Chinas rasanter Aufstieg in der KI-Industrie ist vor allem vor dem Hintergrund der US-Exportbeschränkungen für Halbleiter erstaunlich.
Hinter diesem Erfolg steht eine jahrzehntelange Fokussierung auf MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jährlich promovieren rund 80.000 Menschen in diesen Bereichen, doppelt so viele wie in den USA. Zudem bringt China jährlich 1,5 Millionen Ingenieure hervor. Besonders auffällig ist, dass DeepSeek hauptsächlich von jungen Wissenschaftlern aus China entwickelt wurde, die nie im Ausland studiert haben.
China hat seit den 1950er Jahren gezielt in die Naturwissenschaften investiert. Die Führungspersönlichkeiten der letzten Jahrzehnte, Jiang Zemin, Hu Jintao und Xi Jinping, haben alle Ingenieurwissenschaften studiert. Chinesische IT-Unternehmen wie Huawei und Xiaomi zahlen ihren Entwicklern Gehälter auf dem Niveau von Silicon Valley, was junge Talente anzieht.
China verfolgt einen einzigartigen Ansatz. Startups mit guten Ideen erhalten großzügige Investitionen ohne übermäßige bürokratische Auflagen oder staatliche Einmischung. Auch bei einem Scheitern müssen die Gründer keine persönlichen Konsequenzen fürchten. Das lockt viele hochqualifizierte Chinesen aus dem Ausland zurück, aber auch viele ausländische Wissenschaftler zieht es ins Reich der Mitte.
Ein prominentes Beispiel ist der südkoreanische Mathematiker Yi Ki-myung, der einst als führender Wissenschaftler Südkoreas galt, sich aber nach seiner Emeritierung für eine Professur in China entschied. Der Grund? Bessere Forschungsbedingungen und umfangreiche finanzielle Unterstützung.
Seit 2014 verfolgt China die Strategie Innovation durch Unternehmertum, um den Wandel zur Softwarenation zu beschleunigen. Die Regierung setzt dabei auf ein Whole Country Support System Modell, das nicht allein dem Markt überlassen wird, sondern staatliche Intervention und Förderung vorsieht. 2021 formulierte die Regierung das Ziel, bis 2030 eine weltweit führende KI-Nation zu werden. Im Jahr 2023 kündigte Ministerpräsident Yi Qiang einen umfassenden KI-Plus-Aktionsplan als eine der 10 zentralen Regierungsinitiativen an. Diese langfristige Strategie trägt nun Früchte und stärkt Chinas Position als führende KI-Nation.
Laut der Hindustan Times hat die Regierung den Haushaltsplan für das Finanzjahr 2025-2026 vorgelegt, der Steuererleichterungen in Höhe von 1 Billion Rupien, umgerechnet rund 11,5 Milliarden US-Dollar, vorsieht. Demnach sollen Einkommen bis zu 1,2 Millionen Rupien, rund 13.800 Dollar, de facto von der Einkommensteuer befreit werden, während die Grenze für den Spitzensteuersatz von 30% von 1,5 Millionen auf 2,4 Millionen Rupien angehoben wird.
Davon profitieren 74% der Steuerzahler, also rund 60 Millionen Menschen. Die Regierung erwartet, dass die Einnahmeausfälle durch höhere Einnahmen der Zentralbank und der staatlichen Finanzinstitutionen kompensiert werden. Gleichzeitig soll das Haushaltsdefizit im Verhältnis zum BIP von 4,9% auf 4,4% sinken.
Durch Steuersenkungen soll der Konsum gesteigert werden, um das schwächende Wachstum anzukurbeln. Die Regierung rechnet für 2025 nur noch mit einem Wachstum von 6,4%. Damit wird das Ziel von Premierminister Narendra Modi, Indiens Wirtschaft bis 2047 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 8% auf den Weg zur Industrienation zu bringen, noch deutlich verfehlt. Finanzministerin Nirmala Sitharaman betonte, dass die Reform den Konsum, die Ersparnisse und Investitionen ankurbeln soll.
Während einige Experten die Maßnahme als richtigen Impuls für die Wirtschaft sehen, kritisieren andere das Fehlen größerer Investitionen in die Infrastruktur. Anubhuti Sahai von Standard Chartered lobte den Fokus auf Konsumanreize. Christian de Guzman von Moody's India bezweifelte hingegen, dass das frei werdende Geld tatsächlich in den Konsum fließen werde. Langfristige Investitionen in die Infrastruktur seien effektiver als kurzfristige Steuererleichterungen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
In Südkorea steigt die Zahl der Asylanträge und der damit verbundenen Gerichtsverfahren rapide an. Das Justizministerium gab bekannt, dass die kumulierte Zahl der Asylanträge bis Dezember 2024 auf 122.095 gestiegen ist. Gleichzeitig machen Klagen im Zusammenhang mit Asylanträgen in den letzten 3 Jahren rund 20% der Verwaltungsverfahren aus. Seit der Einführung des Asylverfahrens im Jahr 1994 wurden bis 2012 lediglich 5069 Asylanträge gestellt. Nach Inkrafttreten des Asylgesetzes im Jahr 2013 stiegen die Zahlen jedoch rapide an und erreichten im Jahr 2023 mit 18.837 Anträgen das 12-fache im Vergleich zu 2013. Die häufigsten Gründe für Asylanträge waren politische Verfolgung mit rund 24.500 Fällen, gefolgt von religiöser Verfolgung mit 23.480 Fällen und Diskriminierung als Angehöriger einer bestimmten sozialen Gruppe mit rund 10.760 Fällen. Russland, Kasachstan, China, Pakistan und Indien waren die 5 wichtigsten Herkunftsländer, auf die zusammen 48% aller Asylanträge entfielen. Darüber hinaus wurden rund 58.400 Anträge wegen wirtschaftlicher oder privater Bedrohung gestellt, die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Das Justizministerium betonte, dass die Asylanerkennungsquote Südkoreas mit 2,7% im internationalen Vergleich niedrig sei, da viele Antragsteller nicht aus den klassischen Krisenregionen kämen. Zudem werde die Asylanerkennungsquote von komplexen Faktoren wie der geografischen Erreichbarkeit beeinflusst, sodass die Anerkennungsquoten von Flüchtlingen in Südkorea nur schwer mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Europa, verglichen werden könnten. Dennoch werden Anträge aus Ländern mit hohem Schutzbedarf wie Afghanistan, Syrien, Venezuela, der Ukraine und Südsudan bevorzugt bearbeitet. Viele Asylsuchende stellen nach einer Ablehnung durch das Justizministerium einen neuen Antrag oder klagen vor Gericht. Etwa 9,4% der abgelehnten Asylbewerber bleiben im Land und stellen einen neuen Antrag. 6 Personen haben bereits mehr als 6 Anträge gestellt. Auch Gerichtsverfahren nach Ablehnungen nehmen zu. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Seoul lag der Anteil der letztinstanzlichen Asylverfahren im Jahr 2023 bei 34% aller Berufungsverfahren. Dies habe zu einer Überlastung der Justiz geführt. Kim Jong-min, Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Asylrechtsverfahren am Verwaltungsgericht Seoul, erklärte, dass die Zahl der Wiederholungsanträge steige. Ein Grund dafür sei das Bestreben vieler Antragsteller, ihren Aufenthalt in Südkorea zu verlängern. Gleichzeitig betonte der Anwalt Yi Il vom gemeinnützigen Rechtshilfebüro Appeal, dass der Schutz vor Verfolgung und nicht die Frage des Aufenthaltsrechts das entscheidende Kriterium in diesem Verfahren sein sollte. Eine weitere Herausforderung sei, dass die meisten Asylverfahren ohne anwaltlichen Beistand stattfinden. Rechtsanwalt Yi forderte die Einführung eines Pflichtverteidigersystems für Asylverfahren und betonte, dass diese Verfahren in vielerlei Hinsicht Strafverfahren ähnelten und daher eine rechtliche Vertretung notwendig sei. Auch die Qualität der Dolmetscherdienste wurde als Problem hervorgehoben. Bei seltenen Sprachen komme es häufig zu fehlerhaften Übersetzungen oder sogar zu Doppelübersetzungen im Gerichtssaal, was den Prozess erheblich erschwere. Kim Jong-min forderte eine strengere Überprüfung der Qualifikation der Dolmetscher sowie eine flexible Neubesetzung auf Wunsch der Kläger. Das Justizministerium betonte, dass derzeit trotz abgelehnter Asylanträge insgesamt 2.696 Personen aus humanitären Gründen im Land bleiben dürfen, darunter 1.271 Syrer, 802 Jemeniten, 117 Haitianer, 55 Myanmaren und 37 Pakistaner. Die Gesamtschutzquote, einschließlich der Flüchtlingsanerkennung und der humanitären Aufenthaltserlaubnis, liegt bei insgesamt 7,4%. Der stellvertretende Justizminister Kim Seok-woo erklärte, das Ministerium werde die Transparenz der Asylverfahren erhöhen und den Schutz bedürftiger Flüchtlinge durch eine gründliche und faire Prüfung stärken. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuletzt hören Sie das Lied Lost Child, gesungen von Park Jung-hyun. Tschüss, bis Donnerstag. I'm not afraid to die.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요, 영민도 grüßt zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns den folgenden Dialog aus der TV-Serie Discovery of Love zusammen vornehmen.
너 바람 폈어?
옛날에.
죽겠다. 내가 언제?
10년 전에.
누구랑?
나랑.
여름's Mutter Juni findet in ihrem Büro Min-su, einen alten Freund von ihr, vor. Er trauert immer noch wegen seiner verstorbenen Frau und betont, dass sie die Liebe seines Lebens gewesen sei. Doch Juni weiß genau, dass er seiner angeblich heißgeliebten Frau nicht immer treu war und erwidert darauf, Param piwosso, noch einmal, Param piwosso, auf Deutsch, du warst fremdgegangen. Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
바람 폈어. 바람 폈어. 바람 폈어.
바람 피웠어. 바람 피웠어. Setzt sich zusammen aus dem Verbstamm parampiu, des Verbs parampiuda für Fremdgehen, untreu sein, dem Vergangenheitsinfix ot und der vertrauten Aussagenendung o. In der Szene wird davor noch das Subjekt verwendet, und zwar no für du. In diesem Fall wäre also unser Ausdruck der Woche parampiuoso, übersetzbar mit du warst fremdgegangen oder du warst untreu. Hier noch einmal das Original.
바람 폈어. 바람 폈어. 바람 폈어.
In unserer Szene beschuldigt der Sprecher sein Gegenüber, dass er seine Frau betrogen hat. Je nach Kontext können Sie damit auch eine Aussage hervorbringen, dass ein Dritter jemandem fremdgegangen ist. Mit dem hier verwendeten Verb parampiuda, noch einmal, parampiuda, wird nicht unbedingt auf eine außereheliche Beziehung hingewiesen, sondern auch auf jemanden, der seinem Freund bzw. seiner Freundin untreu ist. Das Verb geht auf das Nomen param, noch einmal, param, zurück, das nicht nur die Bedeutung Wind hat, sondern auch die Bedeutung das Eingehen einer heimlichen Liebesbeziehung. Davon leitet sich auch das gebräuchliche Nomen Paramduni, noch einmal Paramduni, ab, vergleichbar mit dem deutschen Frauenheld. Heute wollen wir aber noch die vertraut formulierte Aussagenform Parampiosso für Du warst fremdgegangen aus unserer Szene zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach. Parampiosso. Ich wiederhole. Parampiosso. Und zum Schluss noch einmal das ganze Gespräch von vorne.
No, Parampiosso. 옛날에
죽겠다 내가 언제
10년 전에
누구랑
나랑
Für heute verabschiede ich mich von Ihnen bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Guan Sun Chan und die netten Leute von Lee Ji Ho aus dem Jahr 2015.
Lee Ji Ho, ein sehr kreativer und seit den 2000er Jahren sehr produktiver Autor, ist der geborene Geschichtenerzähler. Er hat geschrieben über das Ich, über die anderen und über das Wir, also über die drei zentralen sozialen Aspekte. Wir grübeln oft darüber, wie wir in dieser chaotischen Welt mit unseren Nachbarn auskommen können, in der allzu oft Konflikte zwischen den Menschen aufflammen. Lee Ji Ho hat dieses ernsthafte Thema mit Witz und Einsicht in einen engen, fiktiven Rahmen gebracht.
Literaturkritikerin John So-young über den Schriftsteller Lee Ji Ho. Seine Erzählung Guan Sun Chan und die netten Leute beginnt so. Es war letzten Sommer, als mir dieser seltsame Kerl zufällig begegnete. Um genau zu sein, es war in der Regenzeit, wobei es ungewöhnlicherweise seit mehr als 2 Wochen nicht geregnet hatte. Anfang Juli, an einem Donnerstag gegen Mitternacht. Der Erzähler der Geschichte ist Schriftsteller und Universitätsprofessor, hat aber seit über einem Jahr nichts mehr zu Papier gebracht. Er leidet unter Wutanfällen, die er sich selbst nicht recht erklären kann und die er mit Atemübungen in den Griff zu bekommen sucht. Er wohnt in einer kleinen Stadt, in der Provinz, allein in einer Wohnung, etwa 20 Minuten von seiner Hochschule entfernt. Jedes zweite oder dritte Wochenende fährt er zu seiner Familie nach Hause, nach Seoul. Um Zeit mit seinen Kindern und seiner Frau zu verbringen. Auf dem Weg dorthin nimmt er sich stets vor, nicht wütend auf seine Familie zu werden, aber auf dem Rückweg verflucht er diese dann doch schon wieder. Dieser Frust führt bei ihm zu erhöhtem Alkoholkonsum, meist in einer Kneipe in einem kleinen Einkaufszentrum in der Nähe seiner Wohnung. Genau dort sieht er den seltsamen Mann namens Guan Sun Chan zum ersten Mal. Dieser sitzt mit dem Rücken zu ihm und trinkt unauffällig sein Bier. Mehr geschieht an diesem Abend zunächst nicht. Doch dann... Am nächsten Morgen. Ich fuhr mit dem Auto zur Arbeit, als ich dem Mann wieder begegnete. Am Haupteingang des Apartmentkomplexes sah ich Leute an der Bushaltestelle stehen, die sich alle umsahen in Richtung des Stacheldrahtzaunes auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Fuß des Berges. Vor dem leeren Gelände, das sich von dort aus erstreckte, standen zwei Kiefernbäume und zwischen ihnen war wie eine Art Dach eine blaue Plane gespannt. Der Mann hielt zwei handgeschriebene, auf Sperrholzplatten geklebte Poster in die Höhe. Die Schrift auf dem einen Plakat war zu klein, als dass ich sie hätte entziffern können, aber das andere Plakat war gut zu erkennen. Herr Kim Song-man, Gebäude 103, Nummer 502, geben Sie mir meine 7 Millionen Won zurück. Nachdem ich gelesen hatte, was dort in großen Buchstaben mit dickem roten Marker geschrieben stand, sah ich noch einmal in das Gesicht des Mannes. Es war ganz eindeutig der Mann, den ich am Vorabend in der Kneipe gesehen hatte. Da will er wohl öffentlich jemanden an den Pranger stellen, dachte ich noch, während ich das Lenkrad herumdrehte. Der Ich-Erzähler fährt zur Universität, sein Alltag geht weiter und er vergisst den Mann zunächst. Doch dieser steht tagelang vor dem Apartment. Mit Hilfe von Plastikplanen und Styroporplatten hat er sich dort so eingerichtet, dass er im Schlafsack dort übernachten kann. Er sagt nichts, versucht nicht, den Apartmentkomplex zu betreten und spricht nicht mit den Bewohnern. Vom Besitzer des Lebensmittelladens, der Gerüchte gehört hat, erfährt der Erzähler mehr über den Mann namens Kwon Sun Chan. Er sei früh von zu Hause weggegangen und habe ein schwieriges Leben gehabt. Eines Tages sei seine Mutter aus heiterem Himmel aufgetaucht und habe ihn gebeten, 7 Millionen Won für einen Kredit zu zahlen. Zunächst habe er sich geweigert, aber nach ein paar Monaten dann doch das Geld an den Kredithai überwiesen. Doch da hatte seine Mutter das Geld schon selbst bezahlt und war kurz darauf gestorben. Kwon habe herausgefunden, dass zwei Überweisungen erfolgt seien und sei gleich nach der Beerdigung seiner Mutter hierher gekommen. In Gebäude 103, Nummer 502, wohnt eine alte Frau, die immer mit einem Kinderwagen umherzieht und Altpapier sammelt, um sich finanziell über Wasser zu halten. Kim Song-man ist ihr Sohn, doch hat sie zu ihm keinen Kontakt mehr. Der Mann blieb den ganzen Juli und den halben August dort. Ich glaube, es war der Tag nach dem Unabhängigkeitstag. Als ich morgens losfuhr, waren der Mann und das Zelt verschwunden. Ich dachte mir, wahrscheinlich konnte er einfach nicht mehr, das war's dann wohl. Aber als ich am Nachmittag hinausging, um Zigaretten zu holen, war das Zelt plötzlich wieder da und der Mann saß wieder davor. »Der hat jetzt einen Job«, sagte der Ladenbesitzer und zeigte mit dem Kinn auf den Mann. »Er reinigt jetzt die Tiefgarage eines Apartmentkomplexes in Pungsondong. Er arbeitet dort Montag, Mittwoch und Freitag vormittags und bekommt dafür 500.000 Won im Monat.« »So? Na fein«, antwortete ich knapp. »Was lustig ist, er nimmt jedes Mal sein Zelt mit, wenn er zur Arbeit geht, und baut es dann wieder auf, wenn er wiederkommt. Das ist jedes Mal ein halber Umzug.« Ich nickte nur. »Und das Styropor, das mitzuschleppen, ist sicher ganz schön umständlich.« »Das lässt er da drüben beim Pförtner. Der hat ihm sogar manchmal Kimchi vorbeigebracht.« So vergehen ein paar Tage. Der Erzähler kommt eines Nachts in die Kneipe und sieht dort den Vorsitzenden der Mietergemeinschaft, den Eigentümer der Sicherheitsfirma und den Direktor des Wohnungsverwaltungsbüros. Die versuchen, Kwon Sun Chan zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Man werde ihn informieren, wenn Kim Song-man auftauche. Er könne sogar bei einem der Bewohner in einem kleinen Zimmer unterkommen. Bei dieser Kälte draußen zu schlafen, das sei doch nicht gesund. Aber Guan Sun Chan bleibt stumm. Er bleibt an seinem Standort. Es wird Oktober. Die Nächte werden immer kühler. Die Bewohner des Apartmentwohnkomplexes haben Mitleid mit dem Mann und starten eine Spendenaktion. Anfang November haben sie etwas mehr als 7 Millionen Won zusammen. Der Vorsitzende der Mietergemeinschaft nahm einen gesonderten Briefumschlag mit zusätzlichen 200.000 Won für Guan mit. Der Besitzer des Supermarktes sollte alles mit seinem Handy auf Video aufnehmen und alle Bewohner sollten dem Mann einzeln die Hand schütteln. Sie wollten ihm sogar helfen, das Zelt abzubauen. Doch er lehnte ab. »Ich kann dieses Geld nicht nehmen.« Er nahm sein Plakat und setzte sich wieder auf seinen Platz. »Hören Sie, Herr Guan, wir meinen es doch nur gut. Wir tun dies für die alte Dame in Gebäude 103. Auch sie hat gespendet.« Doch auch auf die Bitten des Mietervertreters blieb er ungerührt. »Ich wollte Ihr Geld doch überhaupt nicht. Ich will Herrn Kim Song-man treffen, um die Sache direkt mit ihm zu regeln. Wie kann man diese Reaktion verstehen?« Literaturkritikerin John So-young und Professor Pang Min-ho von der Seoul National University versuchen eine Antwort.
Zu Beginn der Geschichte stellen wir fest, dass die Bewohner des Wohnkomplexes alle nett sind und dazu beitragen wollen, den Konflikt auf friedliche Weise zu lösen. Diese Erwartung wird jedoch in dem Moment erschüttert, in dem sich die Bewohner unter Konsensen treffen, weil sie nicht genau wissen, warum er den Protest veranstaltet und was er damit erreichen will. Sie haben ihre Annahme nur auf Gerüchte gestützt und die Sache nie überprüft, bevor sie Geld für ihn gesammelt haben. Das, was die Bewohner wollen, ist nicht das, was Konsensen will. Sein Ziel war es, den Kredithai persönlich zu treffen. Die Freundlichkeit der Bewohner war von Anfang an auf das falsche Ziel gerichtet.
In dieser Geschichte gibt es einen Hinweis auf die tragische Katastrophe der Fähre Sewol im Jahr 2014. Diese ungelöste Tragödie ist ein Beispiel dafür, wie moderne Menschen mit solchen Vorfällen umgehen. Die Familien der toten Passagiere wollen kein Geld. Was sie wollen, ist, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe ihr Versagen zugeben und die Verantwortung für ihre Inkompetenz und Fehler übernehmen. In dieser Welt wird die Wahrheit über Katastrophen oder Unglück nie richtig untersucht und niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen, während die Opfer die schmerzlichen Konsequenzen tragen müssen. Die Geschichte beschreibt diese Ungerechtigkeit auf ironische Weise.
Die Bewohner sind gekränkt darüber, dass ihre Freundlichkeit zurückgewiesen worden ist. Es wird Dezember. Das Zelt von Herrn Guan ist immer wieder von der Bezirksverwaltung geräumt worden, doch Guan Sun Chan gibt nicht auf. Als es in diesem Jahr zum ersten Mal schneite, trank ich in der Kneipe, bevor ich irgendwann die Tür aufstieß und die Straße überquerte. Der Mann trug die Kapuze seines grünen Parkas über dem Kopf und hielt das Plakat mit seinen behandschuhten Händen. Er saß dort mit gebeugten Schultern, bis er mich entdeckte. »Ist es wegen Ihrer Mutter?« fragte ich ihn, die Hände in den Taschen meines Parkas. »Ist es, weil Sie glauben, dass Sie am Tod Ihrer Mutter schuld sind?« Er sah von mir weg und senkte den Kopf. Nein, warum sollte sie wegen mir gestorben sein? Als er das sagte, nahm ich meine Hände aus der Tasche und packte ihn am Kragen. Was soll das heißen? Warum? Genau deshalb. Du denkst, deine Mutter ist gestorben, weil du zu spät mit dem Geld gekommen bist. Noch immer am Kragen festgehalten, stand er unbeholfen auf und warf dabei den tragbaren Angerhocker um, auf dem er saß. Nein, ich hatte nur 6 Millionen Won. Ich musste noch 2 Monate für den Rest arbeiten. Als er das gesagt hatte, ließ ich seinen Kragen los. Ich hörte nicht auf das, was er sagte. Lass diese unschuldigen Menschen in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass diese unschuldigen Menschen in Ruhe, sagt er. Wer soll das sein? Die Bewohner des Apartments? Die alte Dame aus Nummer 502? 3 Tage später wird Kwon Sun Chan in das Obdachlosenheim der Stadt gebracht. Nicht lange danach erblickt der Erzähler eine Luxus-Import-Limousine, die zu schick ist, als dass sie einem Bewohner aus seinem Apartmentkomplex gehören könnte. Es war ein importiertes Coupé, das ich noch nie bei uns gesehen hatte. Der Mann, der aus dem Auto stieg, schien in meinem Alter zu sein. Er trug eng anliegende Jeans und eine schwarze Lederjacke und hielt eine Einkaufstasche in der Hand. Als ich stehen blieb, warf er mir einen Blick zu. Dann ging er auf den Eingang von Gebäude 103 zu. Als ich ihn weggehen sah, dachte ich, dass sein Auto für diese Gegend eigentlich zu gut sei und dass er wohl einen Besuch mache. Ich wandte mich, um in Gebäude 102 zu gehen. Nach einigen Schritten drehte ich mich wieder zu Gebäude 103 um, in das er gegangen war. Das ist der Typ! Ich hielt den Atem an und blickte hinauf zum 5. Stock des Gebäudes. Der Aufzug musste in dieser Etage angehalten haben, da die Gangbeleuchtung eingeschaltet wurde. Ich starrte auf die Lichter und blieb lange stehen. Und dann begann ich, diese Geschichte hier zu schreiben. Warum werden wir wütend auf unschuldige Menschen? Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.